Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Klassikerinnen der italienischen Literatur wurden zu ihrer Zeit gelesen und gefeiert. Dann gerieten sie in Vergessenheit. Doch gerade jetzt werden einige von ihnen wiederentdeckt. Es entstehen neue Übersetzungen und Editionen. Literarisch aufmüpfig und interessant kommen die Werke daher.
Vor mir liegt die Zukunft, auch wenn ihr es nicht glauben wollt.
Da meldet sich eine trotzige Stimme zu Wort. Sie gehört Sibilla Aleramo, 1876 im norditalienischen Alessandria geboren, Tochter eines Naturwissenschaftlers, der den scharfen Verstand seiner Tochter fördert. 1906 veröffentlicht Aleramo den ersten feministischen Roman Italiens. Er heißt Eine Frau.
Doch wie wird man eine Frau, wenn die Eltern sie schwach, unwissend und unvorbereitet einem Mann in die Hände geben, der sie nicht für ebenbürtig hält, der sie benutzt wie einen Gegenstand, der ihm gehört?
Donne Impossibili. Die Wiederentdeckung italienischer Schriftstellerinnen. Eine Sendung von Maike Albart.
An der Abhängigkeit von Frauen scheint sich in den folgenden Jahrzehnten kaum etwas zu ändern. 1950 bringt die damals 39-jährige Erfolgsschriftstellerin Alba de Cespedes, führende Intellektuelle der Nachkriegszeit, in einer Wochenzeitung den Fortsetzungsroman »Das verbotene Notizbuch« heraus.
26. November 1950. Es war ein Fehler, dieses Heft zu kaufen. Ein schlimmer Fehler. Aber jetzt ist es zu spät für Gewissensbisse. Es gibt kein Zurück mehr.
Schwarz auf weiß hält de Cespedes Heldin, die Familienmutter und Büroangestellte Valeria, ihre Gedanken und Gefühle fest. Eine ebenso befreiende wie beängstigende Erfahrung. Denn im Akt des Schreibens bemerkt sie plötzlich die Fragwürdigkeit vieler Regeln und Verhaltensweisen.
Mir ging auf, dass es in der ganzen Wohnung kein Schubfach und keinen Winkel mehr gab, der noch mir gehörte.
Mit der Erfahrung, nichts Eigenes zu besitzen, ist auch Dolores Prato vertraut. 1892 als uneheliches Kind in Rom geboren und bei Verwandten in den Marken aufgewachsen. Sie wurde Lehrerin.
Vielleicht, weil ich allein in der Stille lebte, sprach alles zu mir.
Eine gekürzte Fassung von Pratos monumentalem Roman »Unten auf der Piazza ist niemand« kommt erst 1980 heraus. Das vollständige Buch erscheint 1997, 14 Jahre nach ihrem Tod, und findet dann Anerkennung. Auch Goliarda Sapienza, Jahrgang 1924, gefeierte Schauspielerin und Teil der römischen Bohème, wird erst posthum für ihre literarischen Werke berühmt. Die Kunst der Schönheit heißt eine ihrer autobiografischen Selbsterkundungen.
Nein, mir ist mein neues Gesicht mit dem freien Hals, ein Jungengesicht wie Carlos, lieber. Ich will weiter ohne Bademütze schwimmen, wie er. Und mir wie er, am Felsen angelangt, höchstens mit einer schnellen Handbewegung die Haare aus dem Gesicht streichen, bevor ich mich in die Sonne lege.
Goliarda Sapienza, Alba de Cespedes, Dolores Prato und Sibilla Aleramo. Sie alle schreiben Romane und Erzählungen, halten sich mit Brotberufen über Wasser, erkämpfen sich mühsam einen Platz. Sie sind in gewisser Weise unmöglich. Donne impossibili. Aber sie haben nicht aufgegeben.
Cuore senza amore, cuore scalpita sulle parole in onde del mare. Per poi annegarci dentro naufrago del suo tormento a navigare.
Seit etwa 10 Jahren werden diese Autorinnen des 20. Jahrhunderts von den Verlagen wiederentdeckt, auch im Ausland. Es gibt Fernsehserien und Verfilmungen. Das Problem ist aber meistens, dass sich das nicht verstetigt.
Die Schriftstellerin Giulia Caminito, Jahrgang 1988, Verfasserin so erfolgreicher Romane wie »Das Wasser des Sees ist niemals süß«, weiß genau, wovon sie spricht. Sie ist selbst Verlagslektorin.
Es besteht also die Gefahr, dass es sich um eine Mode handelt und die Bücher nach 2 Jahren schon wieder vom Markt verschwunden sind. Das hängt auch sehr mit der Nachfrage von Seiten der Schulen zusammen. Denn in Italien halten viele Buchläden bestimmte Klassiker für die Schulen vorrätig. Sie gelten als grundlegende Lektüren für den Erwerb literarischer Bildung. Und solange diese Schriftstellerinnen nicht dazugehören, werden sie, befürchte ich, immer mal in den Buchhandlungen auftauchen und dann wieder verschwinden.
Gerade erleben Alba de Cespedes und Goliarda Sapienza allerdings eine regelrechte Renaissance. Für ihre eigene Arbeit beruft sich Caminito auf Natalia Ginzburg, Elsa Morante oder Anna Maria Ortese, die nach den Pionierinnen Aleramo oder Sapienza kamen.
Ich habe in diesen Büchern mich selbst wiedererkannt, aber auch einige Hinweise darauf gefunden, wie man schreiben sollte, über welche Themen, in welcher Sprache. Das waren alles Dinge, die mir in der Schule nicht begegnet sind, denn wir lesen diese Autorinnen nicht, wir arbeiten nicht über sie. Dabei gehören sie doch zu meinem kulturellen Erbe.
Die erste war Sibilla Aleramo, aufgewachsen im weltoffenen Mailand. Als ihr Vater 1888 die Leitung einer Fabrik in Süditalien übernimmt, erleidet die Familie einen Kulturschock. Der kleine Ort ist rückständig, es herrscht strikte soziale Kontrolle. Immerhin, Sibilla darf als Buchhalterin in der Fabrik arbeiten.
Der Vater wird tatsächlich glorifiziert. Die beiden gehen gemeinsam spazieren, die tauschen sich aus. Man hat fast das Gefühl, als sei die Tochter die Ehefrau, auch eine intellektuelle Sparringspartnerin für den Vater. Und die Mutter ist eine klassische Frau ihrer Zeit. Das heißt, sie hat sich um Kinder und Haushalt gekümmert. Und als sie dann umgezogen sind, stellt sich so langsam heraus, dass sie an einer Depression leidet, was aber nie wirklich benannt wird. Sie unternimmt dann auch einen Selbstmordversuch, der auch nicht so benannt wird und endet dann in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Tochter wendet sich bewusst von ihr ab. Und sie ist aber trotzdem immer da. Denn in dem Moment, als Sibilla Aleramo sich klar wird, dass sie in einer ähnlichen Gefangenschaft steckt, entdeckt sie plötzlich die Nähe zu ihrer Mutter wieder.
Die Übersetzerin Ingrid Ickler. Sie hat gerade Aleramos autobiografischen Roman »Eine Frau« neu ins Deutsche übertragen. Die Ich-Erzählerin liebt ihre Beschäftigung in der Fabrik und schließt Freundschaft mit einem Angestellten. Eines Tages kippt die Situation.
2 zitternde Hände schoben sich unter mein Kleid, packten meinen Körper und drückten ihn auf einen Schemel, während ich mich instinktiv zu befreien versuchte. Ich hatte das Gefühl, ersticken zu müssen und wimmerte. Dann schrie ich auf.
Das Wort Vergewaltigung fällt nie, das Wort Sex fällt nie, das Wort Schläge fällt nie. Sie wird wirklich verprügelt von ihrem Mann. Das erwähnt sie mit keinem Wort konkret. Sie verwendet Worte wie stoßen oder schieben. Sie findet Bilder. Und gerade bei der Vergewaltigungsszene wusste ich durch begleitende Lektüre durchaus, dass es sich um diese Szene handelt. Hätte ich sie nur gelesen, wäre ich nicht darauf gekommen. Das geht natürlich jeder Leserin auch so. Aber es muss deutlich werden, dass es sich hier um eine Vergewaltigungsszene handelt. Und dann habe ich versucht, mit Adjektiven zu arbeiten und das einfach klarer zu machen.
Der junge Mann presste mir eine Hand auf den Mund und stieß mich dann von sich. Ich hörte sich entfernende Schritte und das Schlagen einer Tür.
Als der Vater von der ungebührlichen Intimität erfährt, muss der Angestellte seine Tochter heiraten. Sibilla bekommt einen Sohn. Ihr Schicksal scheint vorgezeichnet. Aber sie gibt sich nicht zufrieden, beginnt wieder zu lesen, findet Freunde, mit denen sie diskutieren kann.
Denken. Denken. Wie war ich nur so lange ohne das Nachdenken ausgekommen? Menschen und Dinge, Bücher und Landschaften,
Alles bot Stoff zum Nachdenken für mich. Bestimmte Gedanken überraschten mich. Andere waren naiv, ich belächelte sie. Wieder andere waren so faszinierend, dass ich sie bewundern musste. Ihre Vielfalt war unendlich. Gab es wirklich solche Fülle in mir?
Und dieses Lesen, Nachdenken, das ist so der erste Schritt zu ihrer Emanzipation.
Sibylla beginnt zu schreiben, verfasst Artikel für Zeitungen, stößt auf Resonanz. Im Buch schildert sie, wie sie sich mit ihrer Familie in Rom niederlässt, dann allerdings in den kleinen Ort zurückkehren muss.
Das Aufsehenerregende war, dass hier eine Frau über ihre Emanzipation geschrieben hat. Dass sie geschildert hat, aus was für einer Situation sie kam, nämlich aus einer gewalttätigen Situation, aus einer sehr engen Situation, die für sie als intellektuelle und sehr gebildete Frau einfach nicht mehr lebbar war.
Als ich mich am Abend völlig erschöpft ins Bett legte, hörte ich meinen Mann ins Zimmer kommen. Nachdem er brutal über mich hergefallen war, rief ich noch einmal nach dem Tod. Irgendwann hält sie es nicht mehr aus.
Und es war auch aufsehenerregend, weil sie ihren Sohn zurückgelassen hat. Das war der Preis, den sie gezahlt hat für ihre Freiheit. Und das war doch sehr ungewöhnlich für diese Zeit.
Genau davon erzählt Sibylla Aleramo in »Eine Frau«. Ihr Buch wird nach seinem Erscheinen 1906 sofort ein Skandalerfolg und in mehrere Sprachen übersetzt.
Skandale verkaufen sich ja immer sehr gut. Ich kann mir aus meiner heutigen Warte vorstellen, dass man ihr nicht wirklich geglaubt hat. Und dass natürlich vor allem die Männer den Roman abgelehnt haben, die Frauen ihn aber eher als Aufatmen, als endlich spricht mal eine Frau über diese Zustände empfunden haben.
Sibylla Aleramo führt ein freies Leben, unterhält eine Fülle von Liebschaften, ist sozial engagiert. Während des Faschismus passt sie sich aus finanziellen Gründen an, findet aber später wieder zu ihrer Unabhängigkeit. Ihren Sohn sieht sie erst als jungen Mann wieder.
Senza cuore, senza cuore, cuore, senza cuore, senza cuore, senza.
Anders als Sibylla Aleramo arbeitet die Lehrerin Dolores Prato in dieser Zeit im Verborgenen. Politisch vertritt sie eine klare Haltung. Kompromisse mit dem Regime geht sie nicht ein. Nach dem Krieg bringt Prato im Selbstverlag einige Texte heraus. Mit über 80 gelingt es ihr, ihr Hauptwerk bei dem renommierten Turiner Verlag Einaudi zu platzieren. Es erzählt die Geschichte ihrer einsamen Kindheit in der Kleinstadt Treia, wo sie im Haushalt ihres Onkels aufwächst, eines Priesters.
Das hat keinen richtig chronologischen Faden, was die Lektüre spannend auch macht, interessant macht, dass sie auch immer wieder auf dieselben Szenen zurückkommt. Auch so Urszenen, also wie sie unter dem Tischchen geboren wird, wie sie vom Liebhaber der Mutter furchtbar geschlagen wird, wie sie im Gästezimmer eine Art Camera Lucida, durch die Sonne entstehen da Schattenrisse an der Wand. Das wird immer wieder aufgenommen. Auch das ist schön, die Art, wie das meandrierend oder kreisförmig verläuft.
Anna Leube, langjährige Verlagslektorin bei Hansa und Übersetzerin. Sie hat das rund 1000-seitige Epos Pratos erstmals ins Deutsche übertragen.
Herein kam Cesare Cervini, hieß mich aufstehen und mit dem Weinen aufhören. Leicht gesagt. Mit einer seiner Pranken packte er mich am Arm, zog mich hoch und schleuderte mich weg. »Hör auf«, brüllte er. Ich weinte immer noch. Er ergriff meinen Arm und mit der anderen Pranke fing er an, mich zu schlagen. Er schlug blindlings zu. Er schubste mich hierhin und dorthin, nahm die andere Hand und drosch auf mich ein.
Auch der Fall von Dolores Prato ist speziell, denn diese Schriftstellerin wurde erst nach ihrem Tod entdeckt. Dann allerdings rief sie sofort das Interesse von Literaturwissenschaftlerinnen und Lesern hervor und wurde zum Forschungsgegenstand. Bei ihr gibt es eher das Problem, sie auch einem größeren Publikum zu vermitteln.
Die Öllampe mit ihrer ausgeprägt schlanken Form war eine Summe notwendiger Elemente. Und mit den Zierleisten, die vervollständigten, was sonst abgeschnitten gewesen wäre, wirkte das Ganze äußerst dekorativ.
Es waren goldene Bäume, gleich und verschieden, wie die Menschen, jeder mit seiner eigenen Physiognomie. Der Griff, an dem man sie hielt, war eine elegant beschränkte Leere. Bei allen konnte man die Finger hineinstecken, aber keine Lampe glich der anderen.
Ich fand es unglaublich interessant und nie zuvor so gelesen. Von der Seitenraubenzucht, über die Pflege von alten Messinglampen, über den Onkel, der Bastler ist, der alles kann, der ist Chemiker und er ist Maler, er repariert Kochtöpfe und erfindet irgendeinen Balsam, der offenbar alle Kranken gesund macht und so weiter. Also es ist von einer Detailfreude, die Dinge leben da einfach richtig. Ja. Und das verdankt man ihrer Beobachtung natürlich auch der Sprache, die nichts Kunst hat. Ja, das ist eine eigentlich nicht literarische Sprache, aber eine Sprache, die lebt vom Dialekt, von Reimen.
Bei Plato herrscht ein gemächlicher Rhythmus, ein kreisendes Erzählen, ein Abtasten und Durchdringen der Umgebung. Es geht um Pflanzen und deren Namen und Wuchs, um Einrichtungsgegenstände, um Handwerke wie Seidenraupenzucht, um die Roben und Pelerinen der Priester, um Schößchenschlaufen und den Flor der Männerhüte.
Aber es geht schon darüber hinaus, dass es nur Beschreibungen sind, zum Beispiel anhand der Schals, die die Frauen in die Kirche tragen. Ob es Schal ist, ob es Stola ist, ob es Kopftuch ist, zeigen sich die Klassenunterschiede. Ja? Und am Sonntag wird es dann ein bisschen noch upgraded und dann ziehen sie ein bisschen was Schöneres noch an und so weiter. Das ist auch ein Grundmotiv, die Klassenunterschiede. Also der Adel, die Bürger, die Handwerker und dann die armen Leute und die Bauern.
In ihrer lustvollen Präzision und Detailversessenheit erinnert sie manchmal an Marcel Proust. Bei Einaudi hat Dolores Plato mit der Schriftstellerin Natalia Ginzburg zu tun, die ästhetisch ein ganz anderes Programm vertritt und mit den epischen Ausführungen der Kollegin nichts anfangen kann. Ginzburg streicht beinahe zwei Drittel weg.
Dass man diese Autorinnen wieder stärker wahrnimmt, ist auch eine Reaktion auf das größere internationale Interesse. Und das wirkt auf Italien zurück. Es gibt zum Beispiel einen Dolores Prato-Preis. Es gibt also eine Prato-Community, die sich um Gedenkveranstaltungen kümmert und das Gedächtnis wach hält. Manchmal handelt es sich bei diesen Schriftstellerinnen um regionale Phänomene. Dabei sind es eigentlich Autorinnen, die auch auf literarischer Ebene für ganz Italien eine Bedeutung haben. Auch das trägt nicht gerade zur Beständigkeit der Beschäftigung mit ihnen bei.
So verhält es sich bei Dolores Prato. Unter ganz anderen Bedingungen arbeitete diese Frau.
Ich habe immer gedacht, zu schreiben.
Ich wollte immer schreiben. Mein Traum war es, Journalistin oder Schriftstellerin zu werden. Und wenn ich bei mir zu Hause darüber sprach, hatte niemand irgendwelche Einwände. Im Gegenteil, es war völlig normal, dass eine Frau berufstätig ist. Außerdem galt der Schriftstellerberuf bei uns als ein sehr ehrenwerter, schöner und interessanter Beruf. Ich habe deshalb nie Scham empfunden oder irgendetwas Ähnliches.
Alba de Cespedes 1980 in einem Interview mit der RAI, dem italienischen Fernsehen. Eine Grande Dame. Als Enkelin des ersten kubanischen Präsidenten und Tochter eines hohen Diplomaten war sie in drei Sprachen beheimatet und verbrachte eine glamouröse Jugend zwischen Rom und Paris.
Ich sprach viel mit meinem Vater und er war überzeugt davon, dass Frauen genauso frei sein müssen wie Männer. Aber es ginge darum, sich die Freiheit auch zu verdienen. Frauen sind für sich verantwortlich. Sie haben die Wahl, den einen oder anderen Mann zu heiraten. Und in der Tat habe ich einen Mann geheiratet, der meinem Vater vielleicht nicht so richtig gepasst hat. Aber eine Frau muss für ihr Leben Verantwortung tragen. Er hatte vollkommen recht.
Alba de Cespedes ist erst 15, als sie ihren ersten Mann heiratet. Einen freundlichen, aber eher nichtsnutzigen römischen Adligen. Die Ehe geht rasch in die Brüche. Sie wird Zeitungsredakteurin und veröffentlicht 1935 ihr Debüt, das ihr sofort Anerkennung einbringt. Es entspricht dem Erwartungshorizont des Faschismus. Im Februar desselben Jahres landet sie wegen antifaschistischer Umtriebe für einige Tage im Gefängnis und kommt auf Intervention ihres Vaters wieder frei. dennoch wird ihr inzwischen schwer greifbarer und von ihr selbst später verschwiegener Erstling, Io suo padre, über einen Boxer, vom Regime als repräsentativer Roman für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin ausgewählt und sogar verfilmt. Ihr zweites Buch über eine Gruppe von aufmüpfigen Schulfreundinnen bricht dann mit den Moralvorstellungen des Faschismus, bringt ihr etliche Termine bei der Zensurbehörde ein und ist ein enormer Publikumserfolg mit zahlreichen Auflagen. Die höhere Tochter hat sich politisiert und geht nach der Landung der Alliierten in Süditalien 1943 in den Widerstand. Unter dem Decknamen Clorinda ermutigt Alba de Céspedes im Radio Bari ihre Landsleute, sich zur Wehr zu setzen.
Meine lieben Zuhörer, ich war auf der anderen Seite und führte ein ruhiges Leben. Ich hatte eine Wohnung, nicht sonderlich schön, aber jetzt, da ich sie zurückgelassen habe, erscheint sie mir herrlich. Nach dem Waffenstillstand hörten wir eines Abends im Radio, dass Mussolini befreit worden sei. Eine trockene Nachricht. Aber wir verstanden, was sie bedeutete. Die Faschisten wären zurückgekehrt. Mein Mann hätte nichts zu befürchten gehabt. Er hätte sich nur das neue Abzeichen anheften und weiter für sie arbeiten müssen. Niemand hätte etwas gegen uns unternommen. Wir waren zwei durchschnittliche Bürger. Aber er sagte, man kann diese Komödie weiterspielen. Aber es braucht ein bisschen Selbstachtung. Morgen früh reise ich ab und gehe auf die andere Seite. Ich hätte vieles einwenden wollen. Wir sind nicht reich. Was ist mit unseren Gehältern? Wie sollen wir das schaffen? Stattdessen sagte ich, ich komme mit.
Diese Klarheit macht Alba de Céspedes unmittelbar nach dem Krieg zu einer einflussreichen Intellektuellen. Es geht ihr um die Demokratisierung Italiens. Mit ihrer Zeitschrift Mercurio prägt sie die öffentliche Diskussion. 1949 erscheint ihr Roman Aus ihrer Sicht. Ihre Heldin Alessandra muss den Selbstmord ihrer Mutter verkraften. Sie wird bei ihrer Großmutter auf dem Land untergebracht, einer stolzen Großgrundbesitzerin und Patriarchin. Eines Tages dreht Alessandra einem Hahn den Hals um. Das Tier war der Augapfel der Großmutter.
Es wäre schön, wenn du mir vertrauen könntest, Alessandra, sagte die Großmutter. Ich habe großes Vertrauen zu dir. Seit du hier bist, fühle ich mich stärker, obwohl ich mir anfangs große Sorgen um dich gemacht habe, weil du behauptet hast, du hättest Ähnlichkeiten mit deiner Mutter, Eleonora. Aber das stimmt nicht. Du bist nicht wie sie. Nach einer Pause fügte sie hinzu, du bist wie ich. Ich schaute sie an. Ihre außergewöhnliche Erscheinung faszinierte mich. Vielleicht würde sich die Ähnlichkeit, die ich noch nicht sehen konnte, bald unweigerlich bahnbrechen. So wie der Impuls, der mich dazu getrieben hatte, den Hahn zu töten. Ich beugte mich zu ihr, fühlte eine neue Kraft, die mich größer werden ließ.
Alba de Céspedes mutet Alessandra einen Emanzipationsprozess zu, der destruktive Züge entwickelt. Dass sie den Hahn umbringt, ist davon ein erster Ausdruck. Als Alessandra sich später von ihrem Ehemann unverstanden fühlt, tötet sie auch ihn. Eine Gattenmörderin als Heldin eines Romans, das ist damals absolut ungewöhnlich. Kurz darauf landet Alba de Céspedes mit dem verbotenen Notizbuch wieder einen enormen Erfolg. Doch in den 1980er Jahren gerät sie komplett in Vergessenheit. Keines ihrer Bücher ist lieferbar. Die Schriftstellerin Giulia Caminito:
Seit einiger Zeit gibt es für Alba de Céspedes wieder große Aufmerksamkeit. Auch weil der Verlag Mondadori ihre Wiederveröffentlichung regelrecht inszeniert. So ist das auch mit Goliarda Sapienza passiert, nachdem sie in Frankreich und in Deutschland veröffentlicht wurde. Dann hat sich der italienische Verlag Einaudi endlich entschieden, sie zu veröffentlichen. Das geschah aber erst nach ihrem Tod. Es gibt solche Wellen. Plötzlich tauchen diese Autorinnen auf und werden gelesen.
Auch Auch Goliarda Sapienzas Geschichte trägt die Züge eines Abenteuerromans. 1924 in Sizilien als Tochter der Sozialistin Maria Giudice und des armen Anwalts Peppino Sapienza als Nachkömmling geboren, wächst Goliarda völlig unbeaufsichtigt auf. Der Schulbesuch kommt während des Faschismus für ihre Eltern nicht in Frage. Kein Wunder, dass sie sich mit dem französischen Filmschauspieler Jean Gabin identifiziert. Ihm widmet sie einen Kurzroman.
Also sie sagt, sie streift durch die alten Viertel von Catania, durch ihre Civita, genauso wie Jean Gabin durch die Kasper von Algier. In dem Augenblick, in dem sie ihre Kindheitsgeschichte, die gewiss eine Geschichte von vielen Tränen, viel Alleinsein, viel nicht verstanden werden, auch viel Gewalt und ja, eigentlich schrecklichen Erlebnissen gewesen ist, indem sie das mythologisiert und sich selbst als Mädchen in einen Jungen verwandelt, obwohl sie immer ein Mädchen bleibt, aber mit Jean Gabin letztlich die Frauen lieben lernt, wie sie das für sich beschließt und von außen mit uns zusammen auf ihr Viertel und ihr Leben draufschaut, uns mit ihm in ihre Räume nimmt. Das ist eine außerordentliche und außergewöhnliche Art, ein biografisches, autobiografisches Stück zu schreiben.
Claudia Ruschkowski, Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Übersetzerin. Gerade hat sie Ich, Jean Gabin, erstmals ins Deutsche übertragen.
Auch wenn ich als weibliches Wesen geboren bin, habe ich breite Schultern, lange, robuste Arme und einen schnellen Schritt. Ich reiße umgehend das Steuer meiner emotionalen Maschine herum, wie Carlo das Lenkrad seines Fiat Balila, und beschließe, nach einer mir und Gabin angemesseneren Form zu suchen. Gabin würde sich niemals zu kleinen Zankereien mit einem Frauenzimmer herablassen, um das Geld aufzutreiben, das ich benötige.
Sie erzählt in der Ich-Form und sie erzählt quasi immer Arm in Arm mit Jean Gabin. Sie wechselt die Perspektiven. Sie hat unglaublich viele sehr, sehr witzige, sehr pointierte Dialoge. Denn Goliarda Sapienza war Schauspielerin und das merkt man.
Schon mit knapp 20 steht Goliarda Sapienza in Rom auf der Bühne, wird umschwärmt, arbeitet in den 50er Jahren mit Regisseuren wie Luchino Visconti zusammen. Überwältigend in ihrer Lebensgier und Präsenz bleibt sie kompromisslos. 1967 zieht sie sich vom Theater zurück, um zu schreiben, und zwar radikal autobiografisch. Modesta heißt die Heldin in ihrem Hauptwerk Die Kunst der Freude, von Modesto, bescheiden. Sie ist alles andere als das. Eine Lavateufelin.
Anstelle des leichten Wollkleides bedeckte nun eine seidene Tunika Joyces Schultern und Arme. Unter dem weißen Stoff pulsierten die Male meiner Bisse.
Lass mich, Modesta. Lass mich gehen, mir ist nicht gut.
Oh nein.
Lass mich los, man kann uns sehen.
Und wenn schon. Du hast dich wie eine Mumie eingepackt wegen der paar Küsse.
Modesta.
Oh, es reicht. Ich hätte große Lust, dir diese Schleife eines schamhaften Kätzchens vom Hals zu reißen und allen die Male meiner Küsse zu zeigen.
Siehst du, dass ich recht habe?
Was sehe ich? Womit hast du recht? Sprich, wie soll ich sonst wissen, was du denkst?
Ich glaube, dass hinter diesem Drängen, mich allen vorzuführen, der Wunsch steckt, eine Beziehung zu legalisieren, die niemals legalisiert werden kann.
Aber zusammen mit anderen gelebt werden kann, ohne diese Scham. Was ist es? Scham oder Angst?
Gerade in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, wo wir vielen verschiedenen Menschen und Richtungen Räume geben, ist sie wie eine Pionierin. Sie beschreibt etwas, was heute vielleicht in gewisser Weise sogar gang und gäbe ist. Aber sie beschreibt es auf eine unglaublich vehemente Weise. Und natürlich als eine große Schriftstellerin in jeweils verschiedenen Formen in ihren Büchern, die so authentisch sind und vollkommen in ihrem Inneren verankert sind. Das heißt also, man hat nicht den Eindruck, man liest etwas, was ausgedacht oder konstruiert wäre. Alles basiert auf autobiografischen Untergründen, aber wird natürlich jeweils transformiert in literarische Formen, die außerordentlich modern sind. Und ich glaube, das macht wirklich ihren Erfolg aus.
Auf einmal sind Schriftstellerinnen wie Goliarda Sapienza, Alba de Céspedes, Dolores Prato und Sibilla Aleramo wieder aktuell. Gerade durch ihren Umgang mit autobiografischen Erfahrungen bieten sie andere Annäherungen an die Wirklichkeit. Andere Rollenmodelle.
Elena Ferrante ist ja ein Phänomen. Und durch ihre Geschichte, ihr Epos aus Neapel, hat sie, wie schon einmal, nämlich Umberto Eco mit Der Name der Rose, dafür gesorgt, dass die italienische Literatur, diesmal von Frauen, ins Blickfeld geriet. Also ein wirkliches Phänomen, um alles das, was brachgelegen hat, aufzugreifen und voranzubringen für viele, viele Leserinnen und Leser. Und in dem Kielwasser kommen jetzt die großen italienischen Autorinnen wieder zu Wort. Und das ist wirklich schön.
Und jede mit ihrer eigenen Stimme. Am Ende ist der Aufbruch, um den Sibilla Aleramo noch kämpfte, geglückt.
Und in diesem Moment wusste ich, dass ich nicht mehr zurückkehren würde. Spürte eine Kraft außerhalb von mir, die mich hielt. Spürte, dass ich auf ein neues Schicksal zuging.
Cuore senza amore, cuore scalpita sulle parole in onde il mare. Per poi annegarci dentro un naufrago del suo tormento a navigare.
Donne Impossibili, die Wiederentdeckung italienischer Schriftstellerinnen. Sie hörten eine Sendung von Maike Albart. Es sprachen Nina Weniger, Vidina Popov, Lisa Hirdina und Birgit Paul. Technische Realisation Christiane Neumann. Regie Anke Beims. Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024. Senza cuore, senza cuore, senza cuore, senza.